Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Nun zu einem deutschen Schriftsteller, der schon länger tot ist, aber unvergessen in einer immer noch großen Fangemeinde, die Jörg Fauser verehrt. Ab den 1970er Jahren erschienen seine Romane, Erzählungen, Reportagen, viele Hörspiele auch, die meist in harten sozialen Milieus spielen. Damit hat er sich den Ruf eines ruppigen Underground-Kultautors erschrieben, dieses Image auch länger Zeit bestätigt durch einen Rock'n'Roll-Lebensstil mit Drogen und Alkohol. 1987 ist er bei einem Unfall ums Leben gekommen, einen Tag nach seinem 43. Geburtstag. Morgen nun am 16. Juli wäre Jörg Fauser 80 geworden und nicht nur hat sein Haus Verlag Diogenes zu diesem Datum den Abschluss einer großen Fauser-Edition angekündigt. Im selben Haus wird jetzt auch die erste umfassende Biografie wieder aufgelegt, geschrieben, natürlich jetzt überarbeitet und nun die Hälfte fast umfangreicher. Zwei Autoren sind dafür verantwortlich. Einer von Ihnen ist jetzt am Telefon. Ambros Weibel, guten Tag im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen.
Rebell im Cola-Hinterland, so haben Sie die Biografie überschrieben. Vor genau 20 Jahren ist sie erstmals erschienen in einem kleinen Verlag. Damals, 2004, schreiben Sie, gab es fast nichts mehr von ihm auf dem deutschen Buchmarkt. War er da schon so vergessen?
Na, 2004, würde ich sagen, begann aus ganz unterschiedlichen Ecken eine Renaissance von Fauser. Es erschien damals zum Beispiel ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo ein neuer deutscher Kanon aufgestellt wurde. Da war dann Fausers Rohstoff plötzlich dabei. Dann war Stuckrad Barre, hat Fauser für sich reklamiert, aber auch ein Schriftsteller wie Franz Dobler. Und der Alexander Verlag hat ja damals auch eine Neuausgabe gestartet, also damals dann die zweite Werkausgabe Fausers. Und wir kamen mit unserer Biografie dazu. Dann gab es noch einen Dokumentarfilm von Christoph Rüther. Also da war dann schon einiges plötzlich los. Aber zu dem Zeitpunkt an sich war nicht viel verfügbar von seinem Werk.
Rebell im Kohler Hinterland, was war er denn für ein Rebell?
Also den Titel muss man vielleicht kurz erklären. Kohler Hinterland, beziehungsweise Kuckuck, ist ein Romantitel von einem engen Fauser-Freund gewesen. Und ein Rebell ist Fauser, weil er weder in diese Kategorie Spießer noch in die Kategorie Revolutionär passt, mit der man ihn ja vielleicht verbinden könnte als 68er, sondern er war jemand, der gegen bestimmte Regeln oder bestimmte Verabredungen, ob es nun sozialer, gesellschaftlicher oder kultureller Art ist, rebelliert hat. Und zwar in dem Kohler Hinterland, das für uns eine Chiffre ist für die alte Bundesrepublik. Denn Fausers Lebensdaten greifen ja genau, also passen genau in diesen Zeitraum. Und das ist auch unser Referenzstart sozusagen gewesen. Und die Geschichte wollten wir auch erzählen.
Für alle, die jetzt noch nie eine Zeile von Jörg Fauser gelesen haben, wie würden Sie ihn als Schriftsteller beschreiben?
Also bei Fauser gibt es ein Frühwerk, was man vielleicht expressionistisch experimentell nennen kann. Da könnte man ihn vielleicht mit Fallada vergleichen, der ja auch frühe Romane aufgelegt hat, die man heute eher nicht mehr liest und die auch keinen großen Erfolg hatten. Und dann mausert er sich zu einem großen realistischen Schriftsteller, der wirklich in allen Genres, wie Sie es ja schon in der Anmoderation gesagt haben, also in der Lyrik, im Hörspiel, im Filmtreatment, in der Reportage Großartiges leistet und aber nie aus den Augen verliert, dass er eigentlich ein Künstler ist. Und da sind natürlich die zwei Romane Der Schneemann und Rohstoff sind schon so die Säulen in diesem Werk.
Legendär wurde ja sein Auftritt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, als Oberliteraturguru Marcel Reich-Ranicki so wütend gebellt hat, der gehört nicht hierher. Es war die Zeit der großen Feuilleton Literaturkritik-Monopole, so Anfang der 80er. Wurde er dort eigentlich so generell abgelehnt im traditionellen Feuilleton?
Ja, er wurde schon ziemlich niedergemacht, kann man sagen. Wobei, wir haben ja den Reich-Ranicki nochmal abgedruckt jetzt im Buch. Reich-Ranicki hat sich eigentlich relativ, wie soll man sagen, versöhnlich geäußert. Er hat einfach gesagt, das ist hier banal und deswegen gehören Sie hier nicht her. Das ist aber in Ordnung, machen Sie das eben woanders. Und während die anderen sozusagen sein Hofstaat dann da schon deutlich mieser, und es ist ja wirklich eine sehr unangenehme Szene, von den Schriftstellerinnen, die dann damals ausgezeichnet wurden, ist auch fast niemand mehr, an den man sich noch erinnern würde. Ja, aber man Romantik wegkommen. Also Fauser wollte natürlich auch ins Zentrum einer Gesellschaft und einer Literatur. Er hat sehr gut verdient dann in den 80er Jahren und hat auch versucht, dieses Dauer-Image abzustreifen, einfach weil er auch als Künstler so toll war, dass er nicht stehen bleiben wollte. Und ein Künstler kann es sich nicht leisten, ein Image 30 Jahre mitzuschleppen, der muss sich weiterentwickeln.
Unser Online-Kollege von Deutschlandfunk Kultur, der Thomas Kroh, der hat jetzt zum 80. Geburtstag einen schmissigen Text zu Jörg Fauser veröffentlicht. Eine Hommage kann man auf unserer Website nachlesen. Diese Romane hätten sein Leben verändert. Und ja, größer kann Wirkung von Literatur ja kaum sein. War das bei Ihnen auch so, Herr Weibel?
Also, als ich mich das erste Mal mit Fauser beschäftigt habe in den 90er Jahren, war ich noch relativ skeptisch. Ich war damals ein großer Fan von Jakob Arjuni, dem leider früh verstorbenen Autor, der irrsinnig viel von Fauser übernommen hat, auch dieses ganze Frankfurter Milieu und so. Und Fauser schien mir damals so ein bisschen veraltet. Der war mir zu 68, der war mir zu sehr einsamer Wolf, der am Tresen sitzt. Und dann habe ich das nochmal gelesen, weil mich irgendwas daran gefuchst hat, und dann habe ich eben gemerkt, wie toll diese Romane sind, wie viele Ebenen die haben, wie sehr sie die Leserschaft einerseits mitnehmen, aber sie auch nicht unterfordern. Also Rohstoff ist einer der ganz wenigen Romane, den man sofort wieder von vorne anfangen kann, und man wird einen zweiten und möglicherweise bei der nächsten Lektüre einen dritten und vierten Roman entdecken. Und das finde ich einfach großartig. Ja.
Um seinen Unfalltod haben sich schnell so Mythen gerankt. Er wurde nachts auf der Autobahn als Fußgänger überfahren. Wie kam er dahin? Warum überhaupt? Das ist Ihr letztes Kapitel, Herr Weibel. Minutiös recherchiert mit allen Ermittlungsakten und Unfallgutachten. Es bleibt bis zum heutigen Tag mysteriös, ne?
Es bleibt mysteriös, also das Schlusskapitel hat ja mein Mitautor und Freund Matthias Penzel geschrieben, und es war bei dieser Überarbeitung der Biografie jetzt auch nochmal so, dass wir einfach auch nochmal alle Fauser-Mythen nochmal überprüfen wollten. Was dabei rauskommt, ist, dass ein Tod in seiner Dokumentation durch Polizei, durch Zeugen, die Rekonstruktion so eines langen Abends, dass sie eben viele Varianten bietet. Das Einzige, was klar ist, ist, dass Fauser tot ist. Wie er nun wirklich genau ums Leben gekommen ist, lässt sich auch anhand der zahlreichen Dokumente, die wir und Zeugenaussagen, die wir erschlossen haben, lässt sich letztlich nicht definitiv sagen. Es war auf jeden Fall ein tragischer Tod, und ein Jugendfreund von ihm, der Thomas Kirn, den wir auch noch gefunden haben, hat gesagt, ein dummer Tod vielleicht auch. Ja.
Zum 80. Geburtstag von Jörg Fauser. Dankeschön, Herr Weibel.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Tag.
Und die Biografien auch. Und die Biografie von Ambrus Weibel und Matthias Penzel. Jörg Fauser, Rebell im Cola-Hinterland, ist jetzt im Diogenes Verlag erschienen.